Erklärung für das Verschwinden dieser Tagebücher, die wahrscheinlich. Hey China, baby, you played too rough. You slept 34 and all that ain't love. I gave you till Tuesday to say you're sorry. But guess what, sweetie, that ship sailed early. Don't cry on the trading floor. It's just diplomacy, but hardcore. We talked to some countries, not all. Guess which empire won't get a call. We had a terror fever, turn it up some more. 50 on 34, now we're at a normal floor. Don't need no trade talks, we just do the math. Take your mind sports, baby, feel my wrath. We got that terror fever, shaking every port. Seeking markets like it's a contact sport. Raise it high, spin that tax roulette. If you retaliate, I'll double the bet. Use next, oh, don't look shocked. 10% for friendship, consider it doc. We're spreading love like a steel toe boot. Global harmony in a tailored suit. Every deficit's a dagger to my pride, so I fix it with some duties on the side. Who needs allies when you've got the vibe? Just me, my posts, and my 4D tribe. Yeah, it's heresy for truth posted loud. Dancing through the trade war, feeling proud. Markets crash, that's just the sound of greatness echoing around. And on a 4%, baby, that's how we roll. Every import tax like rocky roll. So grab your goods and say goodbye. We're sanctioning the world tonight.
This isn't a tantrum. It's strategic performance art. We're liberating your exports for your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm working harder.
We've got tariff fever as I'm with the moon. Trade toss canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. Want a 4%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. And tax the rhyme.
This isn't a tantrum. It's strategic performance art. We're liberating your exports from your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm winning harder.
We got the terror fever rising with the moon. Trade talks canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 1-4%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. And tax the rhyme.
Nächste. Vielleicht, es kann alles noch ganz anders gewesen sein, aber ich glaube es eher nicht. Gut, Zenzel kommt zurück nach Ost-Berlin, kriegt eine kleine Wohnung, kriegt eine Parteirente und bestellt als erstes Mikrofilme von dem ganzen Nachlass. Diese Mikrofilme wurden tatsächlich geliefert, 12.000 Aufnahmen, mehrere solche dicken Rollen, aber sie hat die Mikrofilme nicht bekommen, sondern diese gingen sofort ans Zentralkomitee der SED. Dort wurde beschlossen, dieses Material darf niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Es ist ein Anarchist gewesen und wir wissen nicht, was der da alles über uns schreibt. Es musste sofort eingebunkert werden und die Akademie der Künste Ost-Berlin bekam die ehrenvolle Aufgabe, dieses Material vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, fernzuhalten. Es gab verschiedene Versuche, daran zu kommen. Ulrich Linse, Anarchismusforscher, hat es einmal geschafft. Er durfte diese Tagebücher wohl einsehen, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Irgendwie hat es auch geschafft, Teile davon zu fotografieren. Das heißt, er hat viel daraus zitiert irgendwann in den 70er Jahren und dann war dieses Archiv wieder streng geschlossen und es kam keiner ran. Ich war damals Lektor, Herausgeber im Ostberliner Verlag Volk und Welt, machte die DDR Erich Mühsam Ausgabe und wollte auch die Tagebücher und Briefe erschließen, also erstmal kennenlernen natürlich und dann verlegerisch irgendwas damit machen, was zu machen war. Auf die Weise habe ich dann versucht, daran zu kommen, war auch schwierig, aber mit Hilfe des Ministeriums, also innerhalb der DDR-Bürokratie und Hierarchie, habe ich es dann so mit einem Hebel von der Seite geschafft, daran zu kommen. Und das war Anfang 1980, also in den frühen 80er Jahren. 1979, 80 habe ich damit angefangen. Dann habe ich die ganzen Tagebücher abschreiben lassen, dafür gab es Geld, so auf diesem grauen Durchschlagspapier. Dann haben wir damals Versuche gemacht, einen BRD-Verleger zu suchen, der mit dem Ostverlag gemeinsam eine Edition machen wollte. Es fand sich dann keiner. Dann kam irgendwann aber auch die Wende und dann saß ich auf dem Material, habe versucht, Verlage zu finden, die daran interessiert werden, habe tolle Angebote gekriegt. Ein Verlag verlangte, dass man 50 Mark pro gedruckter Seite bezahlt, damit die das drucken. Andere haben gleich abgewinkt. Stiftung, die tolle Rosa-Luxemburg-Stiftung, war begeistert und sie ein halbes Jahr später verlor sie irgendeine Wahl in Berlin und sagt, jetzt haben wir kein Geld mehr, jetzt können wir es nicht mehr machen. Da habe ich irgendwann gedacht, die 5000 Mark, Druckkostenzuschuss, die machen den Kohl nicht fett. Ich saß auf dem Material und es setzte Staub an, bis ich auf die Idee kam, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu publizieren, ohne dass es Geld kostet, und das ist das Internet. Natürlich, man kriegt selber auch kein Geld. Ich habe also mit einem Freund, einem Informatiker, Konrad Pienz, zusammen beschlossen, überlegt, er macht das Programm und diese Maschine, in der das Ganze eingefüttert wird und die dann wunderbar funktioniert als Spielwiese und als wissenschaftliches Instrument zur Erschließung der Tagebücher. Jetzt speisen wir die Texte ein. Das ist ein Prozess. Bei 7000 Seiten Gesamtumfang kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert. 8 Jahre haben wir angesetzt, jedes halbe Jahr ein neuer Band. Das Hauptedition findet im Internet statt. Der ganze Erich Mühsam Tagebuchtext wird peu à peu im Internet stehen. Also der ganze Text dieses Buches steht schon da, ist abrufbar, lesbar. Dazu eben die Anmerkungsmaschine mit Querverweisen in allen Richtungen durchsuchbar, organisierbar. Man klickt auf einen Namen und kriegt dann die Biografie oder den Verweis die Seite von Wikipedia geht auf oder eine andere Webseite, wo die Biografie dieser Person zu lesen ist. Wenn es sowas nicht gibt, machen wir selber eine kurze Biografie. Dazu Texte, die erwähnt werden, Bildmaterial, die wunderschönen Frauen, die hier alle vorkommen, sind dann auch irgendwann zu sehen. Das ist eine fließende Arbeit, ein Work in Progress, was sich die nächsten 10 Jahre möglicherweise hinziehen wird. Macht Spaß, bringt kein Geld, ist eine Freizeitbeschäftigung. So wie die Männer früher elektrische Eisenbahn gespielt haben, machen wir jetzt sowas. Macht Spaß und als wir das alles fertig hatten, dachten wir, man muss trotzdem das Papier in der Hand haben, das Buch lesen können wie ein Buch. So. Und gingen zu Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag und haben gesagt, Jörg Sundermeier, druckst du das Buch, auch wenn es schon im Internet steht? Worauf er sagte, nein, damit mache ich mir das Buch kaputt. Dann haben wir gesagt, gut, gehen wir woanders hin. Eine Woche später rief er an und sagte, doch, ich mach's. Das macht das Buch nicht kaputt, ich habe es mir überlegt, das trägt sich gegenseitig. Das heißt, er hat begriffen, was wir uns auch schon gedacht hatten natürlich, dass es eine neue, zukunftsweisende Editionsform ist, die wir da quasi wir sind nicht die Ersten und nicht die Einzigen, aber die wir aus der Taufe heben, dass sich das Buch durch die Internetbegleitung sozusagen ergänzt und dass es beides zusammen eine neue Einheit bildet, die sehr viel nützlicher und brauchbarer ist als ein Buch. Zum Beispiel gibt es hier kein Register, weil das Register sich weiterentwickelt. Es gibt Fehler, es wird korrigiert, es wird ergänzt, es kommen neue Namen dazu. Wenn es einmal im Buch steht, ist es tot, fertig und im Internet entwickelt es sich weiter. Es wächst also ständig und dieses Wachstum kann man im Internet begleiten, das muss man nicht im Buch nachgucken. Und wenn man es tatsächlich haben will, das aktuelle Register, kann man es per PDF runterladen und sich neben das Buch legen. Da muss man nicht ständig am Computer sitzen, wenn man wissen will, wer Emmy Hennings war zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, was sich im Lauf der Arbeit dazu gesellt hat, also noch eine neue Facette, noch eine neue Dimension, und es werden noch weitere dazukommen, und das finde ich das Tolle daran, dass diese Edition sich immer noch auch in die Breite und in die Höhe und überall weiterentwickeln kann, solange wir jung und gesund sind, um das durchzuhalten. Das Buch ist ein bisschen teuer, finde ich, aber es sollte ein schönes Buch sein und ein Buch, was lange hält und was man im Bücherschrank sehen kann. Und jeder, dem es zu teuer ist, haben wir uns gedacht, der kann es wirklich im Internet lesen. Völlig umsonst. Das war auch eine Bedingung. Keine Bezahlschranke. Soll für jeden da sein. Und wer es lesen will, kann sich auch ausdrucken. Trotzdem gibt es das Buch. Und dies alles zusammen in Zusammenarbeit mit dem Verbrecherverlag. Also ich kann nur... Wer interessiert ist, sage ich mal so, dass diese Edition weitergeht mit dem Verbrecherverlag, der kann sich gern so ein Buch kaufen. Gut, damit ist jetzt fertig und du liest dann deinen...
Okay. München, Donnerstag, der 23. November 1911. Meine Faulheit übersteigt wieder alles Maß. Da ich vom Kegeln erst um 3:45 nach Heim kam, stand ich mittags um 1 Uhr auf. Nachher war, als ich aß, Grobshofer bei mir, und dann war ich bis jetzt, es ist jetzt 6 Uhr, im Café. Um 7:30 soll ich im Lustspielhaus sein, wo Strindbergs Vater gegeben wird. Es ist schändlich. Der Keinkalender, der im September angekündigt war, wartet noch auf wichtige Beiträge. Die 9. Keinnummer muss schnellstens in Angriff genommen werden. Der Komet verlangt größere Beiträge. Robert Heimann trat mit der Anfrage an mich heran, ob ich nicht für ein Unternehmen Briefe aus der Zeit einen Beitrag von etwa 1 Bogen schreiben möchte. Und ich sagte zu. Und der Drei-Lilien-Verlag hat auch bald Anspruch auf das Buch, zu dessen Ablieferung vor dem 1. Januar ich kontraktlich verpflichtet bin. Aber ich tue schon gar nichts mehr, seit ich von Berlin zurück bin. Heute früh um 7:30 klopfte es wie toll an meine Tür. Ich fuhr aus dem besten Schlaf auf. Ein eingeschriebener Brief, dem ich von außen ansah, dass er ein Manuskript enthielt. Ich war wütend. Aber als ich hineinsah und den beigelegten Brief las, interessierte mich die Geschichte plötzlich sehr. Vor längerer Zeit bekam ich einmal eine Anfrage aus St. Gallen von einem gewissen Eugen Siedeberg, ob ich wisse, wo Panizza stecke. Zugleich schrieb der Mann mir, er werde mir gelegentlich Ausführungen senden, die mich interessieren dürften. Ich antwortete ihm, Oskar Panizza sei, soviel ich wisse, in einer bayerischen Irrenanstalt interniert. Für sein Manuskript hätte ich zum Abdruck keine Verwendung, doch könne er es mir ja mal zum Lesen schicken. Nun kam also heute ein 4-seitiger Brief von dem Mann. Er behauptet darin, Gründe zu der Annahme zu haben, dass sich Panizza längst im Ausland aufhalte. Er bitte mich, Näheres darüber zu ermitteln. Ich werde Schaf und die Gräfin fragen, die einzigen meiner Bekannten, soviel ich weiß, die mit Panizza noch nach dem Ausbruch seines Verfolgungswahns Fühlung hatten und auch noch haben. Er, Siedeberg, verfüge über die Aussage eines Hypnotiseurs, welchem man zur Zeit, als Panizza als Flüchtling in Paris lebte, von preußischer Seite aus zu bewegen suchte, Panizza in Paris aufzusuchen und ihm durch Hypnose in einem dem Irrsinn ähnlichen Zustand zu versetzen, um hierdurch die Pariser Polizeibehörde zu veranlassen, Panizza als Geisteskranken an Deutschland auszuliefern. Er glaube nicht an Panizzas Irrsinn, sondern vermute, dass Bayern in dieser Sache Preußen einen verbrecherischen Dienst geleistet habe. Der übrige Teil des Briefes bezieht sich auf das beigelegte Manuskript, das den Titel führt »Grauenhafte Verbrechen deutscher Fürsten gegen mittellose Evangelische«. Ich habe die Arbeit noch nicht gelesen, werde es aber baldigst tun, denn was der Brief enthält, macht mich sehr neugierig. Danach scheint der Mann zu behaupten, dass die Kastration unbequemer Leute vielfach geübt werde, und da er von Enthüllungen spricht und schon im Brief Äußerungen von Kriminalisten und anderen zitiert, die sich in Berlins Tageblatt für die Zerstörung der Zeugungsfähigkeit bei Verbrechern und Geisteskranken aussprechen, nehme ich an, dass er gutes Material gesammelt hat. Schließlich bittet er mich, das Manuskript zu behalten und es fleißig zirkulieren zu lassen. Ob es sich bei dem Manne selbst um Geisteskrankheit handelt oder ob er ernst zu nehmen und vielleicht zu unterstützen ist in seinen Bemühungen, werde ich wohl erst nach der Lektüre des Manuskripts erkennen können. Ich denke, die Lektion wird aufregend sein, als die der Everschen dilettantischen Gespensterbücher, der ich jetzt obliege. Schickele schrieb mir mal eine nette Skizze. Darin ergießen sich über eine Gesellschaft eine große Menge Zettel, die aus dem Leibe eines geheimnisvollen Vogels herunterfallen und dem neugierigen Leser die Worte zeigen: Das Grauen von Dr. Johannes Heinz Evers ist das Beste. München, Sonnabend, der 2. Dezember 1911. Die Versammlung am Dienstagabend verlief ganz gut. Der große Saal der Schwabinger Brauerei war zu meiner Überraschung überfüllt. Ich hatte zuerst nur den kleinen, etwa 300 Personen fassenden Galeriesaal bestellt und nur für den Eventualfall den großen. Es kam aber über 1000 Personen. Die Zusammensetzung des Auditoriums war ganz ungewöhnlich. Sehr viele Literaten, unter anderem die Beutler, Freska, Halbe, Schaumberger, Scharf und so weiter. Künstler, Anarchisten aller Schattierungen und das übrige Studenten. Ich sprach 1,5 Stunden, aber meine Rede stellt mich selbst wenig zufrieden. Sie war gar zu zerrissen. Immerhin sprach ich fließend und wenn ich aus den vielfachen Unterbrechungen durch Beifall und Jubel schließen darf, wohl auch temperamentvoll und mitreißend. Der Schluss, in dem ich über Abhilfe hätte sprechen sollen, kam ganz zu kurz. Ich konnte nur vage Andeutungen dessen geben, was der Sozialistische Bund will. In der Diskussion sprachen ein paar Studenten, deren Nüchternheit und Müdigkeit mich ärgerte. Am besten sprach Sirich, der Holzarbeiter, der etwas besoffen war, aber recht leidenschaftlich redete. Recht widerlich war, dass die Studenten ihn seiner unbeholfenen Ausdrucksweise wegen auslachten. Am Schluss meines Referats war großer Beifall gewesen, untermischt mit Johlen und Pfeifen. Während der Diskussion wurde der Lärm der Studenten immer größer. Sie hatten nur noch ihren Bierulk an der Versammlung. Es war sehr deprimierend, so habe zu sehen, wie leer diese jungen Menschen aller Herzhaftigkeit und alles leidenschaftlichen Temperaments sind. Ich musste sie erst dumme Jungen nennen, um das Klavierspiel, dem sie sich während der Rede eines jungen Mannes hingaben, zu verhindern. Im Schlusswort sprach ich dann auch nur gegen diese Herzenskälte der satten Söhne reicher Leute. Ich war arg verstimmt von dem Benehmen der Burschen. Viele Leute hatten sich während der Versammlung an mich herangepirscht. Herr Otto Borngräber hatte mir geschrieben und dann mich auch noch mündlich ersucht, auf das Verbot seiner ersten Menschen einzugehen. Ich tat ihm den Gefallen. Ein alter Genosse, ein feiner Revolutionärstyp mit einem Kopf, gemischt aus Hermann Bahr und Michael Bakunin, stellte sich vor. Ich lud ihn gestern zum Essen zu mir, ein armer Teufel, der als Modell lebt und dem ich einen Anzug, Stiefel, Mütze und bares Geld gab. Dann viele Studenten, darunter einer, der mir jüngst einen sehr jugendlichen Artikel Kritik geschickt hatte, mit der Bemerkung, vielleicht könne ich mit seiner Arbeit oder mit ihm selbst etwas anfangen. Brand heißt der Jüngling. Ich hatte erst Spitzelei auf Homosexualität gewittert und ihm daher erst nach langem Zögern geantwortet, er möge in die Versammlung kommen. Ein weicher, blonder Junge. Vielleicht kann das Puma von ihm Gebrauch machen. Die Münchner Zeitungen, die Münchner Neuesten Nachrichten und die Münchner Zeitung hatte ich vorher eigenhändig eingeladen und gebeten, sie möchten die Versammlung anzeigen, was sie nicht getan haben, brachten keinen einzigen Bericht darüber. Es ist wieder einmal echt. Ich habe noch Platz Nummer 9 des Keim. Wartet, Burschen. Ich hatte mich in der Erregung so überschrien, dass ich gestern ganz heiser war. Gleichwohl musste ich bei Kutscher lesen. Ich zog vor, nur Gedichte vorzutragen. Der Beifall war groß und wie immer schien, wie auch Kutscher mir bestätige, spontan und ehrlich. Das erfreut. Ich blieb mit einer Anzahl der Studenten und mit Kutscher noch lange beisammen und ging schließlich ins Café Stefanie und dann mit Strich, Lotte, Seewald und Uli zu Kati Kubus, die den Simplizismus tatsächlich verkauft hat. Dort hatte ich eine große Freude. Ich saß neben Uli, die mir wieder ganz entzückend schien. Einmal fragte ich sie, ob ich ihr von dem Brezelmann etwas kaufen solle. Sie lehnte ab, nahm mich aber plötzlich beim Kopf und küsste mich. Wie liebe ich das Mädchen um solcher plötzlichen Eingebungen willen. Ich hätte fast geweint vor Freude. Heute war ich bei Lotte, um ihr einige Schmucksachen zu bringen, die beim Goldarbeiter repariert worden sind. Sie zeigte mir ihre neuen Puppenarbeiten. Sie ist eine große Künstlerin. Persönlich geht's ihr gar nicht gut. Ihre Liebe zu Strich scheint ganz verflogen. Sie ist deprimiert und offenbar unglücklich, was sich auch in ihrem Benehmen gegen mich äußert. Sie kommt nie mehr zu mir zum Essen, und an das andere darf ich schon kaum mehr denken. Dass ich ihr den Hals küsste, schien ihr schon zu viel. Nachher traf ich Uli im Kaffeehause. Sie wollte zu Lotte, und als ich ihr meine Begleitung anbot, lehnte sie ab, da sie vorher noch eine Besorgung machen wolle. Ich ging eine Viertelstunde nachher und traf Lotte, der ich berichtete, Uli sei zu ihr gegangen. Sie beauftragte mich, ihr nachzugehen und bei ihr festzuhalten. Auf dem Wege holte ich Uli ein. Sie ging mit Thesing und war sichtbar betreten, dass ich sie in dieser Begleitung sah. Merkwürdig, dass diese in jedem letzten Zuge gegensätzlichen Menschen nicht voneinander loskönnen. Der arme Thesing ist so unglücklich bei dieser Liebe, dass er sich jetzt schon vom Alkohol zum Äther bekehrt hat. Wenn das alles nur ein gutes Ende nimmt.
Gotta feel that again. John Peel.
I'm sure there is going to be more than one unpleasant surprise before we're done.
Radio 1.
Evening all, it came from Japan. Tonight's session comes from Fluber Flythog, by the way. I forgot to mention that at the start. That was The Von Bondies, produced by Jack White, and on Sympathy for the Record Industry Records, again, an LP called Lack of Communication, and that was It Came from Japan, and also in tonight's programme, and largely at the suggestion of Jack and Meg White, who, when we were describing to them how we'd had a session some time ago from Sunhouse, were frankly disbelieving. So that Sunhouse session, produced 31 years ago, ironically by John Walters, will be incorporated into tonight's programme as well. This is Rothko. Does start very quietly, but it has started. You must trust me on this. That's Rothko on Burning Shed Records from, I think, Norwich. And the LP is called No Anchor, No Chart, No Rudder, No Sails. And that was Through Corridors. And here's one from The Hacker. It's a tune called Just Play, reworked by Dave Angel here on Rotation Records. We'll be right back. That's The Hacker, remixed by and reworked, as it says here, by Dave Angel on Rotation Records, and that's called Just Play. Now, information about Flubber Flythog, who are in session tonight. This is their third session for the programme. The first was recorded back in 1989, so we don't give you a surfeit of them, you know, we just paste them. They collaborated with many people on the latest LPs, you must have heard from the tracks that I've played. They also mixed the new Super Furry Animals DVD release, Rings Around the World. The Happy Chapel mix of Rings is a corker, apparently, and the band has a single out at the moment, Flan Roost, on Vitamin One Records, and also Welsh Rap in Asia, question mark? Well, of course, frontman John Griffiths turns up rapping Welsh on Happy Valley, which is the new album by Hong Kong collective Celestial on the Drum label. I don't think we've got that, I must say. They've got some gigs coming up, and I'll tell you, well, I might as well tell you about them now, really, now that I'm in full flow. On the 10th of August, which is fairly soon, the venue Rithin, and that's with DJs and special guests. On the 18th of August, it looks like the Miri Mad Dog Festival, Porthmadog, Gwynedd, North Wales, and then on the 24th of December, there's a kind of Christmas, pre-Christmas party night event, a venue to be announced on the website, which is very long and complicated, and I haven't got time to give you now. Perhaps we could put it on our website, yes, so that people can do that thing where it turns blue and they...
It's already there.
Yeah. Amazing. That is fantastic. don't giggle like that. It makes it sound like daytime programmes. Right, this is the first tune from Hubert Flythog tonight, and it is indeed Porthmadog, and it's probably nothing to do with the fact that that's where I went to see a showing in the afternoon of the film The Student Prince, and the follow when we got back, I kissed a girl for the first time in my life on the beach. Isn't that wonderful?
Right.
Excellent start. Clubber Flythog in session. That's called Port Maddock. And, of course, the question that everybody must have been asking while I was playing was, whereabouts on a woman do you find the beach? Which is what I said. It wasn't a very well-constructed sentence, but you knew what I meant anyway. Pam Mitchell, where is she now, I wonder? I'm sure she wouldn't like to be reminded of it. Now, we've got a competition in tonight's programme as well, so people can come along next Wednesday to the Maida Vale Studios and see the finalists in the DMC Championships this year, specifically Primetime Theory, Mad Cut, Scully, Woody and Plus One. Have I got all of that right? And we've got a competition, and we'll do it, you know, when we feel in the mood for doing it, really, 10, 15 minutes, something along those lines. I've had a very full day today. I must have got up very early, drove for 2 hours from our house to the outskirts of Brighton, spent another 2 hours driving from the outskirts of Brighton to, I suppose, what I must have to call the inskirts of Brighton, about 3 miles in 2 hours. Not a nightmare. I can't, if it's like that all the time, I don't know why people go there or live there or do anything. I mean, I feel really sorry for them. And it's pretty grim coming back out again, to be honest. But the reason I was going there was to the for the presentation of academic awards for the University of Brighton, where our Alexandra was getting her degree, you know, the ceremony thing that you go through, graduation and so on. And obviously, very proud dad, trying not to weep, as always. And an awful lot of people went through there. And Simon Fanshawe got an honorary degree and made a speech, which sounded to me like his bid to become mayor of Brighton, I have to admit, but at the same time, a most interesting afternoon, and we had a jolly nice meal, anyway, if nothing else. This is Tacoma Radar, and it's another record on And More Sound Records. Have I queued it up? I have. And it's from an EP called Pilot House. Who's going to hold the line?
Where go?
That's strange noise. I can hear a ticking. Can you hear a ticking? Or is it something just going on in my head? How alarming. Anyway, that was Tacoma Radar on and More Sound Records. Who's Going to Hold the Line is the title of it. And this next is from an LP which is on Pickle Egg Records called Easter Songs. Although, as far as I can tell, it has very little to do with Easter. Nothing at all, in fact. And it's by 100 Pets. And from it, this is Wealth of Pride.
Thank you.
That's 100 Pets on Pickled Egg Records from the LP Easter Songs, and that was Wealth of Pride. And I think we'll have that competition now, really, because I think we'll have the competition now. No real reason for it at all, beyond just a whim on my part, because that's the kind of fella I am. It's a multiple-choice question, not for the first time, because who was it who gave us the idea of this question, or did you just come up with your sales production team?
No, it was Harvey.
Harvey? Oh, right. I don't know who Harvey is. Anyway, which of these listeners... I'll give you the you have to phone 08700 100 100 or email john.peel@bbc.co.uk, and I'm not quite sure by what process we'll pick the winners or how many there are going to be, but I'll let you know about that later. It's 08700 100 100 or john.peel@bbc.co.uk. Which of these is a scratch? A collar, turn-up or flare? Collar, turn-up or flair. 08700 100 100 or john.peel@bbc.co.uk. That's if you want to see those finalists from the DMC event. That's next Wednesday in our Maida Vale studios. And this is rather a good record.